Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Wie funktioniert der Strommarkt? Was kommt mit der zunehmenden Elektrifizierung auf uns zu? Wie werden wir Vorreiter in Europa? Über diese und andere Fragen spreche ich heute mit Barbara Schmidt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich freue mich, durch die Podcast-Folge zu führen und möchte zuallererst unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Barbara Schmidt ist eine profilierte Rechtsexpertin und führende Kraft in der österreichischen Energiewirtschaft. Ihre berufliche Laufbahn begann 1997 im österreichischen Parlament, wo sie maßgeblich an der logistischen Umsetzung der Strommarktliberalisierung in Österreich beteiligt war. Später leitete sie die Schlichtungsstelle für Endkundenstreitigkeiten bei der E-Control Austria. Seit 2007 ist sie Generalsekretärin von Österreichs Energie und Geschäftsführerin der Österreichs Energieakademie GmbH. Dort macht sie sich stark für die Interessen von Österreichs Energiewirtschaft. Schön, dass du da bist. Wir starten auch gleich mit der ersten Frage. Viele werden sich fragen, was ist denn Österreichs Energie überhaupt und was macht ihr?
Ja, Österreichs Energie ist die Interessenvertretung der österreichischen Elektrizitätswirtschaft. Wir haben rund 140 Mitgliedern von kleinen Gemeindekraftwerken, kleinen Netzbetreibern über städtische Unternehmen bis zu Landesgesellschaften und dem Verbund. Wir vertreten die Interessen von unterschiedlichen Energieunternehmen, weil wir haben zum Beispiel Windkraftbetreiber, wir haben kleine Wasserkraftwerksbetreiber, aber wir haben auf der anderen Seite die Netzbetreiber, Übertragungsnetz, Verteilnetz, Händler oder natürlich auch Lieferanten. Und du kannst dir vorstellen, da gibt es unterschiedliche Interessen und unsere Aufgabe ist es, alle diese Interessen möglichst rasch abzustimmen zu einer gemeinsamen Position, die wir dann vertreten gegenüber der Politik, gegenüber der Verwaltung und der Öffentlichkeit, damit die E-Wirtschaft Rahmenbedingungen bekommt in der Regulierung, bei den Gesetzen, Rahmenbedingungen, mit denen sie gut wirtschaften kann. Wir sind aber auch der Treiber der Energiewende, denn es ist ganz wesentlich, jetzt das Energiesystem umzubauen und da sehen wir uns wirklich als Enabler der Transformation.
Könnte man sozusagen sagen, euer Kernanliegen ist jetzt die machbare Energiewende, auch aus Sicht derer, die den Strom erzeugen?
Ja, das kann man so sagen. Das ist ganz wesentlich, dass wir abgestimmt und gescheit diese Transformation machen, damit wir die Versorgungssicherheit, die Leistbarkeit weiterhin gewährleisten.
Gehen wir mal zurück zum Thema Liberalisierung des Strommarktes. Das war in letzter Zeit immer sehr stark auch im Gespräch. Du warst von ganz Anfang an dabei. Wie hat sich denn das auf die Endverbraucher ausgewirkt und auch auf die Industrie?
Ja, das Ganze ist ja von der Europäischen Union ausgegangen, dass Ende der 90er Jahre die EU gesagt hat, wir brauchen günstigere Energiepreise für den Wirtschaftsstandort Europa. Und deswegen hat man den Wettbewerb, den Markt eingeführt. Früher konnte man seinen Lieferanten nicht wechseln. Man war Bezieher von Strom. Man hatte nur eine Service-Hotline, bei der man anrufen konnte, wenn der Strom ausgefallen ist. Aber man war nicht Kunde, man war Bezieher. Und durch die Einführung des Wettbewerbs kam es dann natürlich zu neuen Lieferanten. Die Kunden können sich den Lieferanten frei wählen. Es hat Wettbewerb eingesetzt und somit sind natürlich die reinen Energiepreise durch den Wettbewerb gesunken. Auf der anderen Seite gibt es das natürliche Monopol der Netze. Das ist weiterhin ein Monopol und damals wurde die E-Control eingerichtet, die Regulierungsbehörde für den Netzbereich vor allem, die ja hier festlegt, wie hoch die Netzkosten sind. Und auch in diesem Bereich kam es dann in den ersten Jahren zu massiven Reduktionen auch der Netzkosten. Und man kann sagen, dass sich hier natürlich die Wirtschaft und die Kunden viel erspart haben. Nach einer Untersuchung der E-Control sind die Energiepreise, also insgesamt das, was sich die Kunden gespart haben, um 13 Milliarden gesunken. Also 13 Milliarden haben sich die Kunden in Österreich erspart durch die Liberalisierung des Strommarktes.
Also die Liberalisierung des Strommarktes hat Strompreise günstiger gemacht. In der Energiekrise ist sozusagen der Ruf nach dem Einstieg des Staates oder Eingriff des Staates in die Energiepreise wieder recht laut geworden. Und man hat halt gesagt, dieses sogenannte Merit-Order-Prinzip, das ja irgendwie mit der Liberalisierung mitgekommen ist, das ist jetzt schuld daran, dass die Energiepreise so besonders hoch gestiegen sind. Wie beurteilst du die Sachlage als Expertin?
Ja, also wir haben schon in der Krise mitbekommen, dass Liberalisierung und Wettbewerb gut ist, sofern die Preise sinken. Wenn aber dann es durch eine Knappheit zu einem Steigen der Preise kommt, dann wird wieder gerufen nach Eingriff, nach Regulierung. Und Wettbewerb gibt's halt nicht in eine Richtung. Und ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass der Wettbewerb genau das Richtige ist, um hier möglichst günstige Preise zu haben. Aber natürlich, Strom ist ein Gut, das auch knapp werden kann und wo wir es alle aber brauchen, zu jeder Sekunde. Und deswegen braucht es natürlich schon eine gewisse Regulierung. Und diese Merit Order, die jetzt in den letzten Jahren so oft diskutiert wurde, ist ja nichts anderes als eine Angebots- und Nachfragekurve und sorgt dafür, dass wir immer genug Strom haben. Und ich möchte schon daran erinnern, zu Beginn der Krise wussten wir nicht, ob wir überhaupt genug Strom haben werden oder ob genug Gas überhaupt nach Europa kommt, um auch dann Strom in weiterer Folge zu erzeugen. Es wurden ja hier viele Pläne gemacht, auch schon in Hinsicht in Richtung Energielenkung. Also da gab es zig Krisenteams, die sich überlegt haben, wer wird zuerst abgeschalten, müssen wir vielleicht stundenweise die Stromversorgung abdrehen sozusagen. Und das hat ja alles gut funktioniert. Also auch in der Krise hat man gesehen, dass das System gut funktioniert. Ja, die Preise waren hoch, wobei ich da auch sagen muss, dass die Endkundenpreise ja erst viel später gestiegen sind. Also diese Preiserhöhungen an den Börsen wurden ja dann erst viel später an die Kundinnen und Kunden weitergegeben, weil die Lieferanten decken sich langfristig ein und versuchen hier zu einer Vergleichmäßigung der Preise bei den Kunden natürlich zu führen. Und das hat auch alles ganz gut funktioniert. Wir hatten halt wirklich einen massiven Anstieg. Wir wissen das, also dass das in Höhen gestiegen ist, gerade dann im August damals. Damit hat ja nie wer gerechnet. Und ich glaube, was es hier braucht, ist irgendein Krisenmechanismus. Also wir müssen hier resilienter werden gegen solche Ausschläge und gegen so wirkliche Krisen, die natürlich immer passieren können. Es kann ja auch einmal ein mega technisches Gebrechen sein. Also es muss ja nicht immer eine kriegerische Auseinandersetzung sein. Und für solche Stunden, Tage braucht es dann die Möglichkeit des Eingriffs. Und Österreich hat halt den Weg gewählt, hier mit der Stromkostenbremse in die Preise einzugreifen. Jetzt spreche ich natürlich von den Endkundinnen und Endkunden, aber wir müssen uns hier auch etwas überlegen für die Industrie und für die Gewerbekunden. Also hier braucht sicher eine Maßnahme, die man jetzt schon am besten vorbereitet, was passiert, wenn das nächste Mal wieder so ein massiver Ausschlag und so ein massiver Kostenanstieg am Großhandel ist. Und die EU hat ja hier auch mit dem Marktdesign jetzt ein bisschen Vorarbeiten schon oder schon die Richtung vorgegeben, indem sie sagt, man kann dann eine Krise ausrufen, die Kommission kann eine Krise ausrufen und die Länder können dann national in die Preise eingreifen. Und ich denke, das ist der richtige Weg und es war auch der richtige Weg, wie wir die Krise gemeistert haben. Vieles andere hat dann nicht funktioniert, die Kundeninformation, da muss ich ganz ehrlich sein. Also wir waren mit diesem Ansturm an Anfragen wirklich nicht darauf vorbereitet. Also es waren wirklich die Callcenter massiv überlastet, es waren die Kundenzentren massiv überlastet, es war die Kommunikation teilweise nicht perfekt, aber auch wegen eines unklaren Rechtsrahmens. Also hier ist natürlich einiges nicht optimal gelaufen. Und deswegen sind wir dann so in der Kritik gestanden. Auf der anderen Seite, wir haben dieses Land gut durch die Krise gebracht. Und ich bin öfters in Deutschland bei Tagungen oder bei unserem Schwesternverband in Deutschland. Also dort bedankt man sich bei der E-Wirtschaft, dass sie das Land gut durch die Krise gebracht hat. Und bei uns hören wir jeden zweiten Tag, dass die Konzerne Gewinne gemacht haben. Ja, also da möchte ich auch wirklich eine Lanze brechen und sagen, also es war nicht einfach und wir haben das Land gut durch die Krise gebracht.
Also ich nehme mit, die Versorgungssicherheit wurde durch die österreichische Elektrizitätswirtschaft gut gesichert, auch während der schwierigen Zeit. Zur Gewinnsteuer kommen wir dann vielleicht später noch.
Darf ich dazu noch was sagen? Es war nicht nur die E-Wirtschaft. Also ich glaube, das war ein gutes Beispiel, und das bräuchten wir öfter, wo die Politik, die Verwaltung, also wirklich auch die Regulierungsbehörde, die Behörden in den Bundesländern, ebenso wie die Bundesbehörde, hier wirklich gut gemeinsam mit der Branche diese Krise gemeistert haben. Wir hatten zig Krisenbesprechungen, Runden, wo man gemeinsam wirklich an einer Lösung gearbeitet hat und Maßnahmen umgesetzt hat. Und das war eigentlich ein schönes Beispiel, wie es gehört. Und ich hoffe, dass wir bei der Transformation des Energiesystems da auch so gemeinsam an Lösungen arbeiten und uns nicht immer eher so ausrichten, was der andere wieder für einen schlechten Vorschlag gemacht hat.
Zudem kommen wir gleich zur Transformation, aber vielleicht darf ich das kurz mit einer Frage zur Übergewinnsteuer verbinden. Die Transformation verlangt ja enorme Investitionen, auch natürlich von den Energieversorgern. Wie siehst du da den Widerspruch zu dieser Übergewinnsteuer, die ja eigentlich genau in die Transformation investiert werden könnte?
Genau so ist es. Also wir lehnen natürlich, es heißt ja bei uns nicht Übergewinnsteuer, also da ist man ja kreativ und hat das schöne Wort gewählt, Energiekrisenbeitrag Strom. Also wir tragen was bei gegen die Krise. Aber natürlich lehnen wir das ab, weil Übergewinne, das gibt es als wirtschaftswissenschaftlichen Begriff nicht. Es gibt Gewinne und diese Gewinne werden in der E-Wirtschaft zu einem riesigen Teil wieder investiert. Der Rest wird im Übrigen ausgeschüttet, sehr viel an die öffentliche Hand, weil viele Unternehmen ja im öffentlichen Eigentum stehen. Und deswegen lehnen wir das ab, wobei wir schon sagen müssen, es wurde ja jetzt noch einmal verlängert. Und diese Novelle dieses Energiekrisenbeitragsgesetzes berücksichtigt jetzt mehr die Investitionen in die Transformation, also in erneuerbare Anlagen, in den Ausbau der Netze. Und das finden wir gut. Also hier wurde schon Rücksicht genommen auf die notwendigen Investitionen.
Bleiben wir gleich bei der Energiewende. Wo siehst du aus Sicht eurer Branche die ganz großen Herausforderungen, damit wir es auch tatsächlich schaffen?
Ja, vielleicht darf ich aber mit den Positiven, mit den Chancen beginnen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Transformation brauchen und dass diese Transformation auch das Land vorwärts bringt. Wir kaufen als österreichischer Staat um 10 Milliarden fossile Energieträger aus dem Ausland aktuell. Das ist Geld, das abfließt in andere Volkswirtschaften und der österreichischen Volkswirtschaft abhanden kommt. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass die Transformation auch aus wirtschaftlichen Gründen, aus Gründen des sich etwas unabhängiger Machens vom Ausland, aus Gründen der Resilienz einfach ganz wesentlich ist. Wir diskutieren wirklich hauptsächlich über die Notwendigkeit der Transformation wegen der Klimakrise. Ich finde, das ist viel zu kurz gegriffen. Wir brauchen diesen Umbau des Systems einfach, um unser Land, unsere Volkswirtschaft auch zu stärken und unsere Stromversorgung zu stärken, auch die Sicherheit. Weil man weiß nicht, ob alles geliefert wird. Also gerade jetzt, wir kennen die Diskussionen mit dem russischen Gas, ist die Frage, kommt's nicht mehr. Und natürlich, je mehr man selber erzeugen kann, desto besser. Natürlich in einem europäischen Energiemarkt. Also das ist auch wichtig. Ich will mich nicht abkoppeln. Das funktioniert nicht und das will keiner. Ja? Aber das zu den Chancen auch des Umbaus. Also wenn wir diese 10 Milliarden ins österreichische System in den Umbau Wohnungsbau investieren. Jährlich ist das, ja. Wir rechnen mit Kosten im Übrigen mit Investitionen von 60 Milliarden allein, um diese 100% erneuerbare Stromerzeugung zu erreichen, die wir bis 2030 erreichen sollten. Also das sind ja riesige Mengen, die man hier braucht. Natürlich gibt es Herausforderungen und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir es gescheit machen. Die Energieversorgung ist kein Bereich, wo Trial and Error funktioniert. Ja, also es muss funktionieren und das bei laufendem Betrieb. Und wir müssen es möglichst kosteneffizient schaffen. Das heißt, so Dinge wie man fördert vor allem die PV und vor allem die PV auf den Dachflächen und die südlich ausgerichtete PV und keine Speicher dazu, das macht einfach wenig Sinn, weil das ist das Teuerste, das kostet, da brauchen wir einen massiven Netzausbau dafür. Und deswegen ist es wichtig, dass es abgestimmt ist, dass die Erzeugung gleichzeitig mit den Netzen ausgebaut wird, mit den Speichern, dass wir natürlich auch in der Energieeffizienz, und da rede ich nicht nur von Verzicht und Einsparen, sondern von flexiblen Verbrauch. Also es ist egal, wann die Wärmepumpe zum Beispiel anspringt, ja, weil da ist ein großer Speicher die Wärme, wann die erzeugt wird, ist egal. Die soll dann erzeugt werden, wenn es das Netz am besten aushält. Ja. Und das sind so Beispiele, es gehört gescheit gemacht, abgestimmt gemacht. Das ist derzeit irgendwie die größte Herausforderung, weil wir so ein bisschen so ein Puzzle haben, wo jeder Teil nur seinen betrachtet und wir als Österreichs E-Wirtschaft aber den Blick aufs Ganze gerichtet haben, nicht nur auf eine Technologie, nicht nur jetzt auf die Netze oder nicht nur auf PV oder Wind oder Wasser. Wir brauchen alles und abgestimmt ausgebaut.
Also wir brauchen so eine Art Energiemasterplan, damit klar ist, wohin die Reise gehen soll. Aber wenn du jetzt den aktuellen Fortschritt Österreichs beurteilen würdest, so auf einer Skala von 1 bis 10 am Weg zu den 100% Erneuerbaren bis 2030, wo befinden wir uns in etwa?
Ja, 6, 7. Ja. Also ich glaube schon, dass wir besser sind als unser Ruf. Also in den Medien liest man immer, dass es Probleme gibt bei der Integration der PV-Anlagen ins Netz und Einzelfälle tauchen dann in diversen Sendungen auf und werden durch die Zeitungen gezerrt. Wir haben über 2 Gigawatt PV im letzten Jahr ins Netz integriert, ohne Probleme. Aber davon wird nicht so viel gesprochen, das möchte ich jetzt tun. Ja? Also dass jeder Einzelfall wird von den Netzbetreibern immer überprüft, geschaut, berechnet. Ja? Und da passiert irrsinnig viel, da tut sich einiges. Bei PV sind wir sogar jetzt wirklich on track in Richtung eben dieser 11 Terawattstunden dann bis 2030. Bei der Wind, also bei Windkraftausbau, merken wir einfach, dass manche Länder glauben, bei ihnen weht kein Wind oder die Windanlagen stören das Landschaftsbild, die Seilbahnen nicht. Ja. Also da gibt's schon, also da brauchen wir schon noch etwas an allgemeinem Verständnis dafür, dass jeder seine Hausaufgaben machen muss, dass wir alle Technologien in allen Bundesländern brauchen, dass wir hier vor allem beschleunigen müssen. Also wir haben ein riesiges Problem, das ist auch schon seit Jahren bekannt, mit den Verfahren, dass sie einfach sehr lange dauern, dass es viel zu wenige Sachverständige gibt und so weiter. Also das ist ein Thema, das wir ja schon oft diskutiert haben. Da ist die EU viel weiter als wir. Die RED III sieht ja vor, dass Anlagen für die Energietransformation im übergeordneten öffentlichen Interesse stehen sollen. Also das heißt, der Input, sozusagen der Impact für die Gesellschaft, das größer bewertet wird als vielleicht andere öffentliche Interessen und dass man somit die Verfahren beschleunigen soll. Da soll ja auch ein Gesetz kommen, das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, Da hören wir leider aktuell Signale, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird in dieser Legislaturperiode, vor allem auch, weil hier die Bundesländer wieder auf ihren Kompetenzen sitzen und nicht wollen, dass hier irgendwer eine Kompetenz wegnimmt, beziehungsweise es soll ja One-Stop-Shops geben, die teilweise beim Landeshauptmann angesiedelt werden sollen. Das ist dann auch wieder nicht recht, weil es dann wieder anderen Behörden weggenommen wird. Also wir sollten in den ganzen Diskussionen, finde ich, viel pragmatischer werden, viel zielgerichteter und nicht jeder einfach nur seine Pfründe verteidigen. Und das erlebe ich schon, dass das manchmal im Mittelpunkt steht.
Also quasi jetzt mal ein Appell, mit vernünftigen Lösungsansätzen hineinzugehen, um uns von, sage ich mal, Stufe 6 auf Stufe 10 bei der Energiewende zu katapultieren. Jetzt gibt es ja auch gleichzeitig das geplante neue Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz. Gibt es da Hoffnung, dass das ein Push sein wird für diese Energiewende?
Ja, also klarere Regeln auf jeden Fall. Ich meine, das LWOG, eben das stammt ja wirklich aus Ende der 90er Jahre des letzten Jahrtausends, wurde oft novelliert, passt eigentlich hin und vorne nicht mehr zusammen. Manche neuen Marktteilnehmer sind gar nicht definiert, das haben gar keine Begriffsbestimmung. Also wir brauchen schon einen klareren Rahmen. Und das, was wir bisher gesehen haben vom LWG, also den ersten Entwurf, der in Begutachtung war bis 23. Februar, das ist sicher ein passender Rahmen, mit dem man in die Zukunft schreiten kann. Ich sage nicht, dass wir das alles gleich umsetzen können. Also das ist unser erster Appell. Wir brauchen hier teilweise einfach längere Übergangsfristen, um diese neuen Regeln dann auch zu implementieren. Ministerin Gewessler und ihre Leute sagen immer das neue Betriebssystem der Energiewirtschaft dazu. Und ich finde, das ist ein sehr passender Ausdruck. Es ist ein Rahmen, es ist etwas, aber es führt noch nicht dazu, dass irgendetwas schneller gemacht werden wird. Ja, also es ist jetzt keine Verfahrensbeschleunigung dahinter, es sind einfach klarere Regeln. Und deswegen hoffen wir sehr, dass es in dieser Legislaturperiode noch kommt. Es ist auch die längst notwendige Umsetzung einer EU-Richtlinie und deswegen ist es höchst an der Zeit, dass das kommt. Und vor allem, ich meine, wir alle wissen, wie es läuft, wenn Wahlen sind, wenn dann nachher sich eine Regierung bildet. Also wenn wir in den nächsten Wochen nicht hier weiterkommen, dann verlieren wir mindestens ein Jahr.
Wo siehst du jetzt in diesem neuen Gesetzesentwurf, mal, wir können eh nur über das sprechen, was schon am Tisch liegt, wo siehst du positive Ansätze und wo sagst du, naja, da muss man auf jeden Fall noch eine Runde ziehen?
Also sehr positiv ist, dass es einmal grundsätzlich es gibt, dass alle Marktteilnehmer wirklich abgebildet sind, dass die Rollen klar sind. Und dann gibt es noch kleinere Dinge, wie dass es das ist eigentlich nicht klein, sondern ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung geht, dass zum Beispiel die Netzbetreiber diese Daten dann auch nutzen dürfen, die sie kennen durch die Smart Meter, auch für den weiteren Ausbau der Netze, für den Betrieb der Netze. Also solche Themen sind ganz
werden
positiv.
Werden dann für Kunden auch dynamische Preise möglich sein in Zukunft?
Naja, das steht im Gesetz drinnen, dass dynamische Preise angeboten werden sollen. Aber das ist natürlich so ein Thema, das ein bisschen eine Zukunftsmusik ist und nicht von heute auf morgen nach der Unterschrift des Herrn Bundespräsidenten und so weiter gleich umgesetzt werden wird, weil das braucht natürlich noch. Und da kommen wir gleich zu einem Thema, das wir jetzt ein bisschen negativer sehen. Also Digitalisierung und Daten ist sicher das Um und Auf, um zu dynamischen Preisen zu kommen, diese ganzen Erneuerbaren gescheit ins Netz zu integrieren, um die vielen Energiegemeinschaften, die sich Österreich ja wünscht, da sind wir im Übrigen Vorreiter in Europa und ich weiß nicht, ob das nur positiv ist, immer der Vorreiter zu sein. Ja, da gibt es dann auch natürlich negative Erfahrungen, die man auch damit macht. Aber grundsätzlich ist das einfach die Zukunft, ja, des Energiesystems und dafür braucht man viele Daten und da sieht das Gesetz zum Beispiel vor, dass sämtliche Viertelstundendaten allen Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt werden muss und das ist einfach technisch nicht möglich, denn die ganze Basis für Smart Meter ist sehr alt. Also wir haben 2010 begonnen, Smart Meter zu diskutieren und die Regelungen stammen dann aus 2018 und da war nie angedacht, dass wirklich Viertelstundenwerte an alle geschickt werden. Die Kommunikation läuft über Powerline oder GSM und wenn hier es zu anderen Geräten kommt, kann es, also wenn hier andere Geräte eingeschaltet werden, kann es oft zu Fehlern kommen. Also das ist einfach technisch, können diese vielen Daten nicht übermittelt werden. Das ist keine Breitbandtechnologie. Und deswegen sagen wir zum Beispiel, diese Daten sollen wirklich aber nur die Kundinnen und Kunden bekommen, die es wirklich brauchen, weil sie eben Mitglied in einer Energiegemeinschaft sind oder weil sie eine Wärmepumpe haben, weil sie Einspeiser sind mit einer PV-Anlage oder einen sehr hohen Stromverbrauch haben. Also das ist ein so ein Vorschlag oder ein Thema, das wir im Entwurf kritisieren, dass hier wirklich sehr, sehr ein hoher Datenkommunikation hier verlangt wird, der einfach technisch aktuell noch nicht möglich ist. Bei der nächsten Generation der Smart Meter und einer neuen Übertragungstechnologie wird das dann möglich sein. Und so haben wir noch viele andere Themen, die aber, glaube ich, zu lösen sind. Ja, also wir haben das Thema der Rechtssicherheit, was Preisänderungen betrifft. Da wurde ja mit dem Begutachtungsentwurf auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Ja, da haben wir viel diskutiert, auch mit Konsumentenschutzvertreterinnen. Da bin ich gespannt und nicht sehr zuversichtlich, dass das Gesetz eine Lösung finden wird, wo die Lieferanten problemlos jetzt Preisanpassungen durchführen können. Wir hätten uns gewünscht, dass man es so macht wie früher, wirklich frühzeitig werden die Kunden von Preisänderungen informiert und sie haben dann die Möglichkeit zu widersprechen oder eben stillschweigend zuzustimmen, aber das ist von Seiten des Konsumentenschutzes nicht gewünscht. Also da werden wir weiter wahrscheinlich viele, viele Verfahren bei Gericht sehen. Oder zukünftig wird es wahrscheinlich mehr befristete Verträge geben oder bei Preisänderungen Änderungskündigungen, also wo man dann wirklich aktiv einen neuen Vertrag abschließen muss mit seinem Lieferanten. Also in die Richtung geht das System ganz klar. Und ja, wir werden uns auch alle daran gewöhnen, aber es soll dann nicht wieder kritisiert werden von den Konsumentenschützerinnen, weil das ist dann die natürliche Konsequenz, wenn es zu keiner Regelung kommt, zu keiner gesetzlichen.
Das Thema Energiepreise beschäftigt uns alle. Sehr oft wird auch ins Treffen geführt, dass ein Grund für die Höhe der Energiepreise durchaus ist, dass der grenzüberschreitende Strommarkt nicht so gut funktioniert, beziehungsweise auch die Leitungen nicht da sind. Was sagst du als Expertin dazu?
Ja, also starke Stromleitungen und das quer durch Europa, also auch das Übertragungsnetz, auch die Grenzkuppelstellen sozusagen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier ausbauen und möglichst große Preiszonen haben. Leider wurden wir ja getrennt von der deutschen Preiszone, wobei wir heuer schon auch gesehen haben, dass es nicht immer so war, dass in Deutschland die Preise niedriger waren als in Österreich. Also das ist schon interessant. Aber natürlich, je größer das Preisgebiet ist, desto besser. Und natürlich das Um und Auf eines möglichst kostengünstigen Umbaus sind einfach starke Leitungen und auch starke Übertragungsleitungen.
Wenn du jetzt die derzeitige Netzinfrastruktur in Österreich anschaust, reicht's für die Energiewende oder wie schnell müssen wir zulegen?
Na, wir müssen unbedingt zulegen und wir tun ja auch, es passiert ja laufend etwas. Also nur weil immer wieder der Vorwurf kommt, warum haben die Netzbetreiber nicht vorhergesehen, dass es jetzt mehr PV geben wird und so weiter. Da muss man schon sagen, unser System ist ja sehr stark reguliert durch den Regulator eben und da sitzen ja auch bei den Verhandlungen die Zahler dabei, nicht vertreten durch die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer und da wird natürlich wirklich sehr genau geschaut und das ist natürlich aus volkswirtschaftlicher Sicht oder sagen wir aus Sicht der Zahler verständlich, dass halt wirklich die Kosten möglichst unten bleiben und wir haben uns aber angesehen, dass eben volkswirtschaftliches durchaus besser ist, auch vielleicht einmal mehr zu investieren, auch so zu investieren, dass das Netz nicht gleich wieder bis aufs Letzte ausgebraucht ist sozusagen, sondern dass man hier eben noch Kapazitäten frei hat. Und da sind wir natürlich in Verhandlungen mit der Regulierungsbehörde und den Zahlern, dass man hier auch mehr Netzausbau zulässt. Weil derzeit, es gibt ja auch ein strenges Benchmarking-System und wenn hier jetzt manche Netzbetreiber mehr investieren, kriegen sie dann oft den Vorwurf, warum hast du das gemacht? Das war ja gar nicht notwendig. Die fallen dann im Benchmark zurück und bekommen quasi einen Abschlag auf die Netzkosten, die sie verrechnen dürfen. Und also natürlich ist das immer so ein Balanceakt. Also natürlich wollen wir keine unnötigen Kosten generieren, aber also das muss uns die Versorgungssicherheit und der Umbau des Systems natürlich etwas wert sein. Und natürlich, ja, die Transformation kostet Geld. Die Transformation wird man auch in der Landschaft sehen. Das ist ja das nächste Thema, dass zwar viele für den Ausbau und für die Energiewende sind und auch selber gerne dann mitpartizipieren, indem sie bei einer Energiegemeinschaft dabei sind oder PV am Dach haben. Aber die Leitungen will keiner sehen, die Windräder will keiner sehen. Also natürlich wird man es in der Landschaft sehen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir irgendwann einmal stolz sein werden auf diese Monumente dann, die in der Landschaft stehen, weil die ja, das sind Wahrzeichen, dass wir es geschafft haben, dass es eine Transformation gibt. Und ja, da braucht es einfach die Akzeptanz und für die kämpfen wir natürlich auch.
Bevor wir vielleicht noch ein bisschen über die Akzeptanz der Energiewende sprechen, würde ich noch gerne noch einmal zur Netzinfrastrukturfinanzierung zurückkommen. Die Deutschen haben mir jetzt auch einen ganz interessanten Vorschlag vorgelegt und haben gesagt, na, man muss das Netz mindestens noch für 2-3 zukünftige Generationen ausbauen und sich vielleicht eine andere Art der Finanzierung überlegen. Könntest du dir auch vorstellen, über sowas in Österreich nachzudenken? Braucht es einen Fonds oder andere Ideen? Also muss man es quasi vom Strompreis, den man auch als Endkunde auf seiner Rechnung bekommt, bis zu einem gewissen Grad entkoppeln?
Ja, also ich finde, nachdenken muss man unbedingt darüber, weil der Regulator sagt zum Beispiel immer, die höheren Netzkosten werden ja dann durch die Elektrifizierung und immer mehr Stromverbrauch dann auf mehr aufgeteilt und auf mehr Kilowattstunden. Deswegen natürlich am Ende, wenn die Elektrifizierung schon da ist, werden wir eine Vergleichmäßigung haben. Ja? Und dann wird es natürlich so sein, dass die Netzkosten sozusagen auf mehr Schultern lasten. Derzeit sehen wir aber, dass immer weniger Kilowattstunden aus dem Netz genommen werden, eben durch den PV-Ausbauboom zum Beispiel. Und dann gibt's natürlich viele, die sich auch aus dieser Solidargemeinschaft verabschieden, ja, also teilweise die Energiegemeinschaften, dann diskutieren wir jetzt im neuen Gesetz, gibt's die Direktleitungen, also wo Industrie zum Beispiel die eigene Leitung zum Kraftwerk baut und somit auch nicht mehr Teil quasi des gesamten Netzes ist und hier dann natürlich auch weniger Netzkosten tragen wird. Und das System derzeit ist ein Solidarsystem. Alle, die Kilowattstunden beziehen aus dem Netz, die zahlen die Netzkosten. Und das sind immer weniger, weil sich eben viele optimieren. Und einerseits ist wichtig, und das ist auch im Gesetz geregelt, dass man die Leistung, also die Kapazität grundsätzlich, ja, höher bewertet und weniger die entnommene Kilowattstunde. In Zeiten, wo weniger Kilowattstunden entnommen wird, brauchen wir so ein System, weil eben auch der Hausbesitzer, der viel PV hat und sich fast selbst versorgt, greift dann in manchen Zeiten natürlich auf das öffentliche Netz zu, hat aber sehr wenig Bezug aus dem öffentlichen Netz, aber braucht das Netz, die Kabel und so weiter trotzdem natürlich, genauso wie andere. Und deswegen also diese Kapazität, dieser Leistungspreis muss erhöht werden. Und das andere Thema ist, was machen wir jetzt in dieser Übergangszeit, wo sicher die Netztarife für jeden Einzelnen von uns steigen werden? Was wäre hier eine gute Lösung? Und da ist in Diskussion ein Fonds. Und ich glaube, man muss wirklich darüber jetzt diskutieren, weil ich sage immer, also es haben auch nicht die Bahnkunden das ganze Schienennetz bezahlt damals, ja, wie es ausgebaut wurde. Also es ist sicher zulässig, sich hier anzuschauen, wer könnte, wie kann so ein Fonds ausschauen, ist das von der öffentlichen Hand oder legt man da irgendwas auf, ja. Also da ist sicher gut, wenn darüber diskutiert wird, aber da beginnen die Diskussionen erst, wir werden uns dann auch einbringen. Ja, aber das ist der Beginn jetzt einmal und sicher sinnvoll, darüber nachzudenken.
Kommen wir von der Netzinfrastruktur vielleicht noch zum Thema der neuen Technologien. Wir reden über künstliche Intelligenz. Wir reden aber auch sehr oft über das Thema Cyberangriffe. Wie kritisch siehst du manche Entwicklungen oder auch positiv für die Energieversorgungssicherheit in Österreich?
Ja, also die Digitalisierung ist sicher notwendig, um diese Dezentralisierung des ganzen Systems stemmen zu können. Also wie gesagt, der Datenaustausch und das alles ist ganz, ganz wesentlich und da haben wir auch noch viel zu tun. Also die Verteilnetze sind nicht smart. Ja, das passiert jetzt alles erst. Die müssen wir erst intelligent machen und natürlich hier viel investieren. Und natürlich hat die ganze Digitalisierung dann auch wieder andere Gefahren, die da lauern. Das ist natürlich das ganze Thema Cybersecurity. Und da kann ich aber wirklich sagen, dass wir da auch sehr sorgsam sind, also so wie wir immer schon Versorgungssicherheit jetzt im Netz als wichtiges Thema hatten, haben wir natürlich jetzt auch die Cybersecurity wirklich im Fokus. Wir waren eine der ersten Branchen, die auch so das sogenannte E-Zert gegründet haben, also eine Einrichtung, wo man sich in der Branche sofort informiert, wenn es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und also hier sind wir gut aufgestellt. Jetzt sind wir auch dabei, ein Security Operations Center, so ein SOC für die Branche aufzubauen. Also hier geht es natürlich darum, dass wir hier wirklich aufpassen müssen, dass dann nicht wieder andere Gefahren durch diese wichtige Maßnahme der Digitalisierung natürlich aufs Netz zukommen. Was auch ganz interessant ist und was wir uns natürlich anschauen, ist die Folgen des Klimawandels selbst auf die E-Wirtschaft. Und das ist ganz interessant, da haben wir eine relativ neue Studie, die wir gemacht haben für die Wasserkraft, weil natürlich gerade wir sehen jetzt, also es gibt Extremwetterereignisse, es ist oft monatelang sehr trocken, dann ist es wieder sehr, sehr feucht, ja, so, dann regnet so viel, dass es gar nicht verarbeitet werden kann in den Wasserkraftwerken. Und da zeigt uns aber eine Studie, dass sogar der Klimawandel, und das soll jetzt wirklich nicht zynisch klingen, und auch als Skifahrerin finde ich das gar nicht positiv, aber zukünftig wird natürlich im Winter das Wasser wirklich in Form von Wasser herunterkommen und weniger in Form von Schnee und wird dadurch zu mehr Wasserkrafterzeugung im Winter führen und weniger dann im Frühjahr, weil es dann die Schneeschmelze nicht mehr so gibt. Und das sind gute Nachrichten, was also in Hinsicht auf unsere Energieerzeugung, weil wir werden natürlich zukünftig im Sommer und auch schon ab Frühjahr sehr viel Stromproduktion haben durch PV und eine Winterlücke. Und wenn die Wasserkraft jetzt ein bisschen dazu beiträgt, dass diese Winterlücke kleiner wird und der Überschuss im Frühjahr und Sommer auch kleiner wird, dann hilft uns das natürlich. Und ja, das ist so, aber wir kümmern uns um all diese Risiken, ja, die muss man sich natürlich ganz genau anschauen.
Weil du gerade über Studien gesprochen hast, ihr habt euch, glaube ich, auch intensiv damit auseinandergesetzt, wie man diese Zeiten, diese saisonalen Speicher entwickeln muss, wie da die Zukunft aussehen kann. Kannst du uns da noch ein bisschen was verraten über Wasserstoff oder andere Technologien? Was wird uns da helfen, eben saisonal auszugleichen, aber vielleicht auch kurzfristig zwischen Tag und Nacht?
Ja, also wir werden zukünftig alle Arten der Speicher brauchen, also wirklich ganz kurzfristige, mittelfristige und natürlich langfristige. Und langfristig wird der Wasserstoff sein. Also wir werden den Stromüberschuss im Sommer durch Elektrolyseure zu Wasserstoff verarbeiten, diesen Wasserstoff dann speichern und im Winter wieder auch für die Stromversorgung brauchen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich merke schon so in Diskussionen, dass irgendwie von der Industrie und so erwartet wird, dass die Stromwirtschaft vor allem ein Produzent von Wasserstoff sein wird durch den Stromüberschuss im Sommer. Das wird auch so sein, aber wir brauchen einen Teil auch wirklich für uns selbst, weil wir eben diese Winterlücke schließen müssen und das wird auch zu einem großen Teil aus Wasserstoff sein. Und ganz klar muss man sagen, also den Wasserstoffbedarf in Österreich, den kann die E-Wirtschaft alleine sicher nicht decken. Ja, also es sind ja da sehr hohe Erwartungen seitens der Industrie natürlich, die sich jetzt überlegen muss, wie investiert sie in eine CO2-neutrale Produktionszukunft. Und ganz wesentlich ist hier, dass man wirklich schaut, dass man jetzt schon mitmacht an europäischen und internationalen Initiativen im Bereich des Wasserstoffes, weil eins ist klar, wir werden den Wasserstoff, den wir in Österreich brauchen, nicht selbst erzeugen können. Also nicht zu 100% natürlich. Ja. Und wir werden viel von dem Wasserstoff, den wir als Stromwirtschaft erzeugen, auch wieder selber brauchen, weil wir werden weiter thermische Kraftwerke brauchen, die dann da sind, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.
Bleiben wir ein bisschen bei dem Thema Energieimporte. Also auf der einen Seite wollen wir uns unabhängiger machen, auf der anderen Seite wissen wir aber, dass wir sehr viele Kooperationen brauchen werden, hoffentlich mit vielen halbwegs demokratischen Ländern. Wie schätzt du die Lage ein, auch in Bezug auf die Rohstoffe, die die E-Wirtschaft ja auch braucht?
Ja, ich glaube, dass das ein Thema auch sein muss der nächsten EU-Kommission. Also ohne den Green Deal jetzt sich zu verabschieden vom Green Deal, aber ich glaube wirklich so diese Wettbewerbsfähigkeit Europas, den Aufbau einer eigenen Industrie für die Energietransformation, das wird ganz wesentlich sein und das wird auch die große Aufgabe der nächsten EU-Kommission sein. Und natürlich, also es gibt Rohstoffe auch in Europa, sie sind halt teurer, aber natürlich muss man hier wirklich schauen, dass man eine europäische Industrie schafft im Hinblick auf Batterien, dass man die bestehende Solarindustrie zum Beispiel nicht vertreibt. Also das ist ganz wesentlich. Und das wird auch wirklich zum Erfolg oder Misserfolg dieser Transformation, wobei einen Misserfolg können wir uns nicht leisten, es muss ein Erfolg werden, wird das beitragen. Weil wir sehen ja jetzt schon, dass die Komponenten alle wesentlich teurer werden. Und das ist nicht nur durch die Inflation, sondern das ist natürlich auch, dass die recht knappen Güter, die da auch entwickelt werden, eine Fabrik hat gewisse Kapazitäten und kann dann nicht mehr machen. Ja. Also wenn man sich jetzt die Transformatorenwerke bei uns in der Steiermark anschaut, die produzieren bis zum Anschlag. Ja. Das ist, weil alle in Europa natürlich jetzt Netze, Transformatoren, Komponenten bestellen, alle gleichzeitig. Und es sind die Lieferzeiten wesentlich länger geworden und die Kosten viel höher. Und natürlich muss hier eine Standortpolitik dafür sorgen, dass wir auch in Europa hier ja, ausreichend Kapazitäten haben, die diese Dinge auch produzieren.
Das könnte ja dann auch mit sich bringen, wenn ich dich richtig verstehe, dass man auch heimische Potenziale, sei es jetzt bei Rohstoffen, aber auch natürlich bei der Art, wie wir Energie gewinnen, nutzen
heikles
müssen.
Heikles Thema.
Ein heikles Thema, ja. Du hast das vorher schon kurz angerissen. So fehlt ein bisschen dieser gesellschaftliche Konsens. Wie wird die Energiewende auch sichtbar? Bin ich bereit, vielleicht das Lithium für die Batterien in heimischen Quellen abzubauen? Was glaubst du, wäre da notwendig? Wie müsste oder könnte da die Politik vielleicht einen Beitrag leisten, damit die Menschen sagen, ja, müssen wir vielleicht doch auch vor unserer Haustüre das ein oder andere in Kauf nehmen?
Ja, ich glaube, das ist das Problem, Politik, das Stichwort. Ich meine, Politik ist dazu da, Probleme zu lösen, aber oft kommen sie halt auch aus vor allem Parteipolitik. Ja? Und also davon bin ich schon überzeugt, dass wir einfach ein bisschen pragmatischer sein sollten. Ja? Also, und ich würde mir wirklich wünschen, auch das ist so ja, unser Wunsch auch an die nächste Bundesregierung, dass man hier wirklich schaut, dass man bei der Energiepolitik sich auf gemeinsame Leuchtturmprojekte einigt, dass man sagt, wir wollen das durchziehen, wir wollen jetzt die Wasserstoffwirtschaft fördern, wirklich ein paar Projekte, worauf man sich einigt und dann werden die dafür notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen. Derzeit ist es ja so, ja, und ich bin ja nicht erst seit gestern irgendwie dabei und ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer im Laufe der Jahre, dass wenn einer einen Vorschlag hat, ist er schon kein guter Vorschlag, weil er von der anderen Partei kommt. Und ich glaube wirklich, das können wir uns einfach nicht leisten. Wir müssen, es ist klar, es kommt die Transformation. Im Übrigen, die Energie- und Klimaziele haben jetzt die diversesten Regierungen schon so festgelegt. Also der erste, der 100% Erneuerbare ja akklamiert hat, war Bundeskanzler Faymann in Paris damals, beim Klimagipfel in Paris. Dann hat die schwarz-blaue Regierung damals das 100%-Ziel festgeschrieben, jetzt die schwarz-grüne Regierung. Also eigentlich sollte das Ziel jetzt einmal Konsens sein. Und welche Maßnahmen es dazu braucht, ja, das sollen die Fachleute entscheiden. Und dann muss man es umsetzen. Und wir verlieren einfach viel Zeit durch wirklich auch ideologisch geprägte Diskussionen. Und diese Zeit haben wir nicht mehr. Und wir sollten die Zeit lieber investieren in, wie macht man es technisch, strategisch gescheit, welche Gesetze braucht es, welche Regularien braucht es. Und das führt ja auch, dieses parteipolitische Hickhack führt ja dann auch dazu, dass die Bevölkerung verunsichert ist oder nicht so dahinter steht. Weil wenn im Wahlkampf die einen das sagen, die anderen das, dann wird das ein Politikum. Und ich finde, die Transformation des Energiesystems hat mit Parteipolitik eigentlich nichts mehr zu tun. Es ist nationaler Konsens, dass wir die Transformation brauchen. Und jetzt müssen wir auch bei den Maßnahmen und wie wir dazu hinkommen, einfach ja, umsetzen und dieses Wie, jetzt wird ja gerade eher das Wie diskutiert, ne? Das ist jetzt ideologisch. Früher war es das, brauchen wir es überhaupt? Ich glaube, da spüre ich schon einen breiten Konsens. Aber wie machen wir es und technologieneutral oder nicht? Das sind dann diese Buzzwords, wo einer sagt es und der andere springt auf. Das ist schädlich für die Transformation.
Und wenn du jetzt umgekehrt positiv einen Wunsch an die jetzige Regierung oder vielleicht an die kommende haben könntest, was wäre auf deiner Prioritätenliste ganz oben als erste wichtigste Maßnahme, damit die Energiewende gelingt?
Ja, also das Gesetz brauchen wir mal, aber das wird jetzt uns auch nicht die Energiewende sofort bringen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, Leuchtturmprojekte zu definieren, die wir in Österreich umsetzen wollen und dann eben die notwendigen Maßnahmen setzen. Ich glaube, es ist auch wichtig, hier diese Zersplitterung auch der Behörden, der verschiedenen Interessen zusammenzufassen, eben so einen nationalen Konsens. Aber das wird diese Regierung jetzt vor allem nicht im Wahlkampf sicher nicht zustande bringen. Also das wäre naiv. Aber eine nächste Regierung sollte hier schon breit die Dinge angehen, pragmatisch eine Stelle berufen, die wirklich zuständig ist für die Transformation.
Wir stellen zum Abschluss des Gesprächs unseren Gästen auch immer die persönliche Frage, was macht Barbara Schmidt im Sinne von Klima- und Umweltschutz?
Neben dem, dass ich mich beruflich hauptsächlich für die Transformation des Energiesystems einsetze, versuche ich auch natürlich privat alles zu machen, was halt irgendwie so geht. Ich kaufe am Markt regionale biologische Lebensmittel. Ich fahre mit dem Rad in Österreich sehr viel mit dem Zug, wenig Auto. Und beim Fliegen habe ich ein schlechtes Gewissen, aber das hilft dem Klima nichts.
Das hilft dem Klima vielleicht nichts, aber damit wirst du sicher etwas verantwortungsvoller damit umgehen mit der Entscheidung, wie du zu deinem nächsten Termin oder zu deinem nächsten Vortrag anreist. Ich sage herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr spannendes Gespräch darüber geführt, wie die Elektrizitätswirtschaft sich in Österreich entwickeln wird, was es braucht, damit wir diese zunehmende Elektrifizierung inklusive der Versorgungssicherheit in Österreich hinbringt. Die To-Do-Liste für diese, aber vor allem für die nächste Regierung ist sehr lang. Und ich hoffe, dass wir das Gespräch auch dann in einigen Monaten vielleicht sogar mal wiederholen können und Bilanz ziehen können, was sich jetzt tatsächlich alles auf dem Weg zur Klimaneutralität getan hat. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, dass ihr bei dieser Podcast-Folge dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bitte bleibt dran.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.